Ja, hallo, am Mikrofon Felicia Herrschaft, heute mit einer Universalsendung. Und zwar werden wir über die politische Situation im Kongo sprechen. Und dazu habe ich ein Interview mit Jean-Baptiste Ndeke geführt. Und zwar hat er hier in Frankfurt promoviert, und zwar über das Thema die politische Konsensbildung als normatives Prinzip der Demokratie.
Ja, hallo, Frau Herrschaft. Mein Name ist Ndeke, Jean-Baptiste Ndeke. Ich komme aus Kongo. Ich bin hier in Deutschland seit fast 10 Jahren jetzt. Ich war erstmal an der Uni in Kinshasa, wo ich mein Lizenziat gemacht habe. Und habe ich auch dort 4 Jahre als Assistent an der Uni gearbeitet. Also im Fachbereich Philosophie. Und dann habe ich ein Stipendium für eine Promotion in Deutschland bekommen. Also ich bin gekommen, ich war erstmal in Heidelberg, dort hatte ich einen Doktorvater Und leider könnte er mich nicht einnehmen, weil er emeritiert wurde im Jahr 1995, glaube. Dann habe ich mit ihm gesprochen und er hat mich ihn sozusagen in Frankfurt geschickt. Und hier habe ich einen Professor getroffen, der bereit war, mich als meine Arbeit zu betreuen. Und von Kinshasa schon, ich hatte vor, über die Demokratie zu sprechen und zu schreiben. Deshalb bin ich hier gekommen und ich habe mein Projekt entwickelt in diese Richtung, der Diskurstheorie von Habermas. Und mein Thema war, die Konsensbildung. Denn ich komme aus einer Gesellschaft, in der der Konsens in der Diskussion als nicht nur als Ausgangspunkt, sondern auch als Ziel einer Diskussion vorgesehen ist. Deshalb habe ich mir gesagt, ich beschäftige mich mit diesem Thema und da habe ich hier etwas auch Neues gelesen und zusammen dann etwas aufgebaut. Und seit Anfang Juli jetzt habe ich ich habe meine mündliche Prüfung hinter mir und meine Arbeit, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon darüber sprechen kann. Das ist über den Konsens und der Konsens im Zusammenhang mit der Diskurstheorie von Jürgen Habermas. Und die Frage für mich ist, ist es möglich, einen Konsens oder eine Theorie zu entwickeln, die sich auf dem Ausgangspunkt von Habermas, nämlich der Wertreservoir oder der Wertreservoir als Richtung zu nehmen und zu sagen, dieser Wertreservoir gilt für alle Gesellschaften. Ich meine, zum Teil ja, aber wie ich die Situation in Kongo, nicht nur in Kongo, in manche afrikanischen Länder sehe, das ist nicht der Fall eigentlich. Das bedeutet, für jede Gesellschaft müssen diese Normativitätsprinzipien eigentlich nach der Weltanschauung, nach der wie man dort das Leben anstaltet und so weiter, das muss also relativ sein, relativ zur Gesellschaft, in der diese Prinzipien angewendet werden. Deshalb meine ich, was Habermas vorschlägt, das ist richtig, aber man sollte nicht vergessen, dass auch es gibt spezifische Weltanschauungen, es gibt spezifische gesellschaftliche Werten, die nicht unbedingt universal sind. Es gibt universale Werte, zum Beispiel das Recht zum Leben und so weiter und richtig ernährt zu werden und das Recht auf eine Familie zu gründen und so weiter. Aber es gibt auch spezifische Werte, die nicht universell sind. Und ein Beispiel dafür, da habe ich nicht aus Afrika, sondern aus Asien genommen. Und das war so, dass im Jahr 1991, das ist nur ein Beispiel, 91, es gab ein Projekt der Regierung dort und das war über die Wassersanierung und so weiter. Und das Problem war so, dass die Leute sollten ihre Kloaken, sagen wir so, verlassen und diese moderne Wasserversorgung profitieren. Und was ist passiert? Es ist etwas passiert, nämlich die Leute haben gemerkt, dass diese Pumpen, die das Wasser zu ihnen brachten, waren mit Leder, also die Kolben waren mit Leder ausgerüstet. Und diese Kolben waren aus Kuhfell gestattet. Deshalb haben sie einfach diese Projekt weggelassen und sie sind zurück zu ihren Kloaken gegangen. Also das ist ein Beispiel, das zeigt, dass manchmal, wenn man nicht auf also spezifische Werte der Region Rechnung trägt, manchmal das klappt nicht. Und deshalb meine ich, also es gibt universelle Werte und so es gibt auch spezifische. Deshalb eine Demokratie zu bauen muss unbedingt, das ist meine These, muss unbedingt also diese spezifischen Richtung, diese spezifische Weltanschauung in Erwägung ziehen. Ja, das ist eben die Richtung meiner Arbeit eigentlich.
Ja, du führst dann zum Beispiel auch aus, wie Normativität dann überhaupt entsteht. Und das wäre vielleicht auch interessant, das nochmal ortsspezifischer vielleicht auf den Kongo auch zu beziehen. Wie entstehen dort jetzt Werte und wie können sich Menschen an diesen Werten dann auch orientieren, wenn je nachdem, wie sich dort auch eine staatliche Struktur entwickeln könnte, die dann eben demokratisch ist und nicht korrupt zum Beispiel.
Mhm. Ja, die Normativität, ich glaube, es gibt da zwei Richtungen. Es gibt prozeduralistische Rationalität oder Normativität. Das heißt, was die organisatorische Prozedere der Demokratie anbetrifft, das bedeutet die Wahl, also Wahlprozess und so weiter, das gilt, das sollte überall gelten. Das gilt auch bei uns, also im Kongo. Das heißt, man sollte sich nicht so einfach darstellen und sagen, ich will den Chef sein, sondern man muss über diese Wahlprozess gehen, um tatsächlich also seine Legitimität zu haben. Aber die Normativität, also im Sinne der also Grundlage, die dann die Leute zur Legitimationsprinzip der Demokratie, also sowohl auf der Seite der Wählenden als auch auf der Seite der Kandidaten, die also die Macht ausüben wollen. Ich glaube, es gibt da spezifische oder die Normen, und diese Normen also beziehen sich auf Tradition und auf moderne Demokratievorstellungen. Also die Tradition, ich nehme ein Beispiel, also in der ein Chef oder ein, ja, sagen wir so einfach, ein Chef bei uns darf nicht also bestimmte Praktiken machen, oder man sieht, ob er aus einer Familie, eine gute Familie, gute bedeutet jetzt eine Familie, die keine, also die sich nicht kompromittiert hat mit, sagen wir, Menschenhandeln oder so weiter. Also die moralischen Prinzipien sind wichtige, also Faktor für also als Tradition, also als Element der Tradition, die dann zur Normativität führen kann. Also es gibt für Kongo zum Beispiel, wir haben in Kongo eine Diktatur erlebt und jetzt die Leute wollen etwas Neues aufbauen. Deshalb sie gehen von der moderne Elemente auch aus traditionellen Elementen. Und traditionelle Elemente sind eben, also zum Beispiel, sie zu fragen, ob der Chef oder dieser Kandidat tatsächlich aus einer guten Familie kommt oder dieser Kandidat wirklich nicht in der Vergangenheit etwas nicht Gutes gemacht hat und so weiter. Ich glaube, das ist Elemente, die dann Normativität als Grundlage ja, für afrikanische, sagen wir, Gesellschaften, die wichtig sind. Das sind Elemente, die neue Elemente, denke ich, die nicht nur in der modernen, sondern also die sind aus der Tradition sozusagen ausgewählt. Also und zweitens die Normativität, also im Sinne von Habermas. Also Habermas meint, die Diskurstheorie sollte normalerweise sollte sich auf Werte, Rationalität und auf Konsens, in dem die Gesprächspartner in eine ideale Situation, Gesprächssituation sich befinden. Aber die Frage ist, was ist ideal jetzt? Ist ideal die Tatsache, dass die Gesprächspartner sich verständigen können, oder ideal in dem Sinne, dass sie, also die Gesprächspartner, tatsächlich ihre Interesse auf dem gleichen Niveau haben? Und da denke ich, das ist nicht nur, also das ist nicht immer der Fall. Wenn also der Chef, der die Macht haben will, und der Wähler, also sie sprechen, aber ich glaube manchmal, das ist nicht die gleiche Interesse, die verfolgt sind. Denn wir haben manchmal gesehen, wie unsere Chef jetzt in Kongo, die haben, also das ist aus Erfahrung, 32 Jahre mit Mobutu, er hat immer betont, ja, er arbeitet für das Land, aber eigentlich, das war für sie, er hat für sie selbst gearbeitet. Und deshalb jetzt, das ist wirklich ein Element, das wichtig ist, erstmal zu sehen, ob tatsächlich diese Kandidat für das Land arbeiten will und so weiter. Ich glaube, das ist die Richtung, die ich in meine Arbeit genommen habe. Natürlich, das ist schwierig. Also manchmal, man nimmt akademische, sagen wir so, oder ja, akademische Richtung, aber ich habe selbst also Erfahrungen mitgebracht und einbezogen auch, um zu zeigen, dass das ist nicht nur so. Und ich glaube, das war eine gute Erfahrung aus für meinen Doktorvater, der mich manchmal fragte, und wie das und das passiert und wie das und das passiert. Ich glaube, manchmal wir beschränken uns auf was schon bekannt ist, was universell bekannt ist, aber es gibt einige Punkte, die spezifisch für diese oder jene Gesellschaft ist. Ich glaube, ich habe versucht, das auch mit einzubeziehen.
Ja, vielleicht um nochmal auf Mobutu einzugehen. Adam Hochschild sagt dazu, also, dass eben abgesehen von seiner Hautfarbe ähnelt er eben dem Monarchen, also Leopold, Leopold II., der dasselbe Land 100 Jahre zuvor beherrschte, das Ein-Mann-Regime, der große Reichtum, den er seinem Land gestohlen hat, die Benennung eines Sees nach ihm selbst, die Yacht, die Selbstbedienung aus der Staatskasse, die riesigen Anteile an Privatunternehmen, die auf seinem Territorium Geschäfte machten. Leopold brauchte dank eines privat kontrollierten Staates keine Kautschukprofite mit niemandem zu teilen, Mobutu kaufte sich seine eigenen Goldminen und eine Kautschukplantage. Mobutus Angewohnheit, einfach Geld zu drucken, wenn er es brauchte, erinnert an nichts so sehr wie an Leopolds neu gedruckte Kongo-Obligation. Die Besiegten, so schrieb der Philosoph Ibn Khaldun im 14. Jahrhundert, möchten stets den Sieger in seinen hervorstechenden Merkmalen imitieren, in seiner Kleidung, seinem Beruf und in all seinen anderen Lebensbedingungen und Bräuchen. Mobutus luxuriöse Villa Delmar in Roquebrune Cap Martin an der französischen Riviera, ein säulengeschmücktes Schloss aus weißem und rosa Marmor mit allen Schikanen wie Hallen und Freibad, Badezimmer in Gold und Hubschrauberlandeplatz, lag nicht einmal 20 Kilometer von Leopolds ehemaligen Besitzungen am Kap Ferrat entfernt. Von einem Kap aus kann man das andere sehen. Und Hans-Christoph Buch schreibt in der FAZ über den Kollateralschaden Kongo, eine afrikanische Tragödie. Und zwar einfach in Bezug darauf, vielleicht ist ihn Lumumba ein Begriff, den sein Widersacher Djombe ermorden ließ und Mobutu, der Kongo in Zaire, umbenannte und mit vollem Namen Mobutu Sese Seko Kun Ngbendu Batsabanga hieß. Der Leopard, der überall verbrannte Erde hinterlässt, inspiriert von Maos Kulturrevolution, führte er eine obligatorische Einheitskleidung ein, genannt nach Abakost von Abalik Kostüm, nieder mit dem europäischen Anzug, und wie andere Industriezweige gehörte die Abakostfabrik Mobutus Familienclan. In über 30 Jahren Alleinherrschaft hatte das riesige, rohstoffreiche Land ruiniert, wobei der Gerechtigkeit halber anzumerken ist, dass Mobutu mehr Geld gestohlen hat, als Blut vergossen hat. 1997 wurde der krebskranke Diktator von Laurent Kabila, einem aus dem Exil zurückgekehrten Oppositionsführer und einstigen Mitkämpfer Che Guevaras, aus dem Amt gejagt. Bis hierher ist die Geschichte von Kongo-Kinshasa nicht zu verwechseln mit Kongo-Brazzaville, noch überschaubar, und wirkt trotz oder wegen der wild wuchernden Korruption fast pittoresk. Seitdem hat sich die Lage durch Einmischung der Nachbarstaaten dermaßen kompliziert, dass sie für Außenstehende kaum noch zu begreifen ist. Wenn man eben den Film Hotel Rwanda gesehen hat und weiß eben, dass extremistische Hutu-Milizen dort im Frühjahr 1994 bis zu 800.000 Tutsi abgeschlachtet haben, dann kann man vielleicht nachvollziehen oder ein Gefühl dafür bekommen für die Vor- und Nachgeschichte des Genozid. Der war eben nur das vorläufig letzte Glied einer Kettenreaktion, bei der Hutu und Tutsi sich wechselseitig massakrierten, beginnend am Vorabend der Unabhängigkeit und gipfelnd in der Ermordung Hunderttausender 1972 und 1993, was jedes Mal eine Massenflucht in angrenzende Länder auslöste. Der Hutu-Tutsi-Konflikt hat Hektatomben von Toten hinterlassen und ganz Ostafrika destabilisiert. Und sei es damit nicht genug, hat die renommierte Hilfsorganisation International Rescue Committee eine Zahl veröffentlicht, die dazu zwingt, die Geschichte des 21. Jahrhunderts neu zu schreiben. Seit Ende der Mobutu-Ära kamen in Kongo 3,8 Millionen Menschen ums Leben, mehr als in allen anderen Krisengebieten Afrikas zusammen. Und diese historische Tragödie hat keinen Aufschrei hervorgerufen, sondern wurde von der Außenwelt weitgehend ignoriert, sodass man nicht von unterlassener Hilfeleistung, sondern von gezieltem Wegschauen sprechen muss.
Ja, also es gibt, also erstmal mit dem Mobutu, das stimmt. Mobutu, er wollte nur Geld. Geld und die Macht. Und da bleiben bis am Ende. Und ist ihm gelungen, zum Teil. Denn zum Teil, weil er ist nicht in Zaire, das Land hieß Zaire, er ist nicht geblieben bis zu seinem Tod. Also, das Problem mit Mobutu, das war so, dass nach der Unabhängigkeit von Belgien haben sich die Politiker also nicht, sie haben sich nicht geeinigt und sie haben keine also Demokratieform gewählt. Also, weil eine Seite war für also die Amerikaner, aber eine andere Seite für die, sagen wir, die Russen. Und man muss auch nicht vergessen, dass das war in der Zeit der Kalten Krieg. Das bedeutet, Kongo war ein strategisches Land, man sollte unbedingt nicht also verlieren. Es gibt da Bodenschätze, es gibt Uran und so weiter. Das war wichtig für die Ausrüstung. Deshalb sollte die USA oder die Russen jemand finden, die dann diese Möglichkeit garantieren könnte. Das bedeutet, wenn sie Zugang zu Uran haben sollten, dann jemand, der ihnen diese Uran geben konnte. Und für die Amerikaner, das war Kasavubu, der erste Präsident eigentlich, aber diese Kasavubu war nicht so er war gesundheitlich geschlagen und das war nicht sicher mit ihm, dass er nicht nach einiger Zeit die Seite wechseln konnte. Deshalb haben die Belgier und mit den Amerikanern jetzt, das ist bekannt, weil viele Bücher sind schon veröffentlicht darüber. Und Mobutu war nur ein Sekretär von Lumumba. Und Lumumba war der Premierminister von Kasavubu. Und Lumumba hat ihn als Chef der Armee genannt. Und dann zwischen Lumumba und Kasavubu, das war auch nicht klar, weil bei Lumumba er meinte, das Land war wie ein Föderalismus. Das war ein Föderalismus, das bedeutet eigentlich, dass der Premierminister ist, regiert und der Präsident, wie in Deutschland ungefähr so. Aber Kasavubu meinte, nee, der Präsident hat die Macht wie im Präsidialsystem und von daher gab es schon einen Konflikt. Und Mobutu ist gekommen, diese beiden Politiker zu neutralisieren. Und wie er im Jahr 65 gesagt hatte, 1965 gesagt hatte, das war nur vorübergehend, was er gemacht hatte. Also er ist an die Macht gekommen, nur um die Politiker dazu zu bringen, einen Konsens zu finden, sozusagen, damit das Leben weitergeht. Aber er ist geblieben bis nach 30 Jahren. Das ist der erste Punkt. Und da man könnte ihm keinen Vorwurf machen, dass er das gemacht hatte. Denn das war eigentlich wirklich ein Problem. Ja, weil der Premierminister und der Präsident sich nicht einigen könnten. Und dann ist er geblieben und hat ein paar Reise hier in Westeuropa gemacht und hat gesehen, wie die Präsidenten hier in Europa waren und so weiter, ist er zurückgekommen und hat gesagt, okay, ich habe etwas für den Kongo gemacht und hier muss ich auch etwas bekommen als Belohnung. Und aber er hat nicht gewartet, dass die Leute, das Volk ihm etwas gibt. Nee, er hat sich selbst bedient, sozusagen. Dann hat er die Diamantenminen gesagt, ja, das gehört zur Familie, zur Familie Mobutu. Und so weiter. Hat wirklich ausgebeutet und das Geld. Aber er hat etwas auch so gemacht, dass wir in Kongo, das ist ein riesiges Land, aber wir könnten überall gehen, man könnte überall gehen, sich niederlassen, dort arbeiten, kein Problem. Das ist sein Verdienst eigentlich. Das bedeutet, man könnte von West nach Ost gehen und kein Problem. Aber wenn der Kabila-Vater gekommen ist, wir hatten noch Probleme, die vor 65 also in Kongo geherrscht haben. Und also Mobutu hat geplündert, hat Geld genommen und so weiter und hat sich hier Villen in Westeuropa gekauft. Und manche Leute erzählen, dass er weiß auch nicht, er wusste nicht, wie viel Geld er hatte. Also ja, kann sein. Und danach ist die Demokratie, also diese Welle der Demokratie stark, auch in Kongo, das wurde, das ist gekommen und er hatte keine Wahl. Er konnte nichts machen, obwohl in seiner Theorie war, also bei uns, das meinte er, bei uns in Kongo, also in Afrika, diese Vorstellung von der Macht, das ist nicht wie in Westeuropa. Wenn sie, also das wurde deutlich zu den Intellektuellen gerichtet, wenn sie nach Europa gehen und dort studieren, nicht vergessen, dass dieser Unterschied gibt, immer. Das heißt, die Vorstellung, die Machtvorstellung von Europäern und von Afrikanern. In Afrika, der Chef muss reicher sein und dann seinen Reichtum verteilen, sozusagen. Aber und so weiter. Aber ja.
Aber es ist dann eben die Frage, was meint Hans-Christoph Buch zum Beispiel jetzt mit dem ungebremsten Genozid, der jetzt in Bezug darauf, dass ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Genozid in Ruanda und dem kongolesischen Bürgerkrieg aufgrund dessen, dass Ruanda und Burundi sozusagen übervölkerte Kleinstaaten sind im Einzugsgebiet dann der großen Seen, also zum Kongo, und nicht aus sich heraus lebensfähig. Und das sei wohl auch ein Grund für diese politischen Konflikte, die jetzt herrschen. Also ihr Konflikt ist kein Ergebnis der Kolonialherrschaft, denn er war vor deren Beginn bereits voll ausgeprägt. Schon Anfang des 20. Jahrhunderts warnten Missionare vor einer Explosion der sozialen Unzufriedenheit, weil die Tutsi-Hirten die Hutu-Bauern unterjochten. Doch das traditionelle Feudalsystem durch Checks and Balance erträglich gemacht wurde. Zwar stärkte die deutsche und später belgische Kolonialverwaltung die Tutsi-Herrschaft, trug aber gleichzeitig durch Missionsschulen zur sozialen Emanzipation der Hutu bei, bis der latente Konflikt sich nach der Unabhängigkeit gewaltsam entlud. Die Hutu-Mehrheit kam durch Wahlen an die Macht, während die Tutsi-Minderheit nicht nur um ihre Privilegien, sondern um ihr physisches Überleben bangte. Der Völkermord in Ruanda, ausgelöst im April 1994 durch den bis heute ungeklärten Abschuss eines Flugzeuges mit den Präsidenten Ruandas und Burundis an Bord. Die Blackbox der abgestürzten Maschine liegt bei der UNO in New York unter Verschluss. Wurde begleitet von einem schleichenden Genozid im angrenzenden Burundi, der trotz südafrikanischer Vermittlung fast ungebremst weitergeht. Also, was ist das für, wie soll man sich diese Situation vorstellen, wenn wir Leopolds Kolonialherrschaft sozusagen als Ausgangspunkt nehmen, als eine Zuspitzung eigentlich der Ausbeutung über 10 Jahre mit ungefähr 10 Millionen Menschen, die diese Ausbeutung das Leben gekostet hat, was ja sozusagen auch Ausgangspunkt ist von Josef Konrads Ins Herz der Finsternis. Was bedeutet das, dass jetzt eigentlich anscheinend immer noch in dem gleichen Gebiet diese Millionen Menschen sterben.
Ja, als Mobutu sozusagen am Ende war, ich glaube, die Amerikaner haben also jemanden gesucht, der ihn als Ersatz, also die ihn ersetzen konnte. Und dann sie haben Kabila gefunden. Und Kabila war ein marxistischer, geprägter, er war auch kein Politiker eigentlich. Ja, er war ein Händler im Ostkongo. Und dann aber, das war nicht einfach, bis in Kinshasa zu marschieren. Denn es gibt ungefähr 2000 Kilometer von Kivu, wo Kabila wohnte, und Kinshasa, 2000 Kilometer, und die Straßen sind nicht so asphaltiert und das war nicht einfach. Deshalb Kabila hat also eine Unterstützung von Ruanda und Burundi. Die Militär, die Soldaten, die in Kongo marschiert haben, das waren eigentlich die ruandische und Uganda-Armee sozusagen. Und die haben ihm geholfen, als er dann an die Macht gekommen ist, der Kabila-Vater, hat er gesagt, okay, jetzt ist Schluss. Also sie müssen jetzt zurück nach Uganda und Ruanda. Und das war nicht schlimm. Nur das Problem war, dass er alle Verträge, die er während des Krieges unterschrieben hatte, hat diese also ganz ignoriert. Er hat gesagt, nee, wir müssen noch verhandeln und so weiter. Und dann müssen wir dann neue Verträge unterschreiben. Ich glaube, er hatte recht. Ich bin kongolesisch. Also als er die Macht wollte, hat er gesagt, okay, ich gebe Ihnen, was Sie wollen. Also er hat unterschrieben. Aber nach dem Krieg hat er gesagt, nee, das geht nicht. Was ich versprochen habe, das war, ich hatte mich geirrt. Jetzt müssen wir noch neu verhandeln. Und die Leute, also die anderen, sie haben nicht das gewollt. Und haben gesagt, okay, nein, das geht nicht. Du hast schon unterschrieben. Deshalb dieser Krieg. Und die sind dieselbe, die ihm geholfen haben, die jetzt gegen ihn also gekämpft haben. Die ruandischen und ugandischen.
Genau, da wird auch gesagt, dass Kagame und Museveni, die Militärmachthaber Ruandas und Ugandas, eben aus, ähnlich wie die Staatschefs Äthiopiens und Eritreas und Zinavi und Aweworke, aus Befreiungsbewegungen hervorgingen. Und dadurch so ein blindes Vertrauen erwecken, dass die große Koalition der politisch Korrekten ihn dann eben entgegenbringt, von der Weltbank über die evangelische Kirche bis zum BMZ, also dem dessen Staatssekretärin dann Uschi Eid, Afrika-Beauftragte des deutschen Bundeskanzlers, dann zu Kagames treuesten Freunden gehört. Also endlich sagt Buch, so schien es bis vor ein paar Jahren, gab es eine neue Generation afrikanischer Politiker, die Besuchern eben das versprachen, was sie hören wollten. Demokratie, Menschenrechte und zivilgesellschaftliche Toleranz. Dass die Wirklichkeit dann eben diese schönen Worte Lügen straft, spricht sich eben nur zögerlich herum. Die einzigen Waffenbrüder Museveni und Kagame sind sich heute spinnefeind, genauso wie Zinavi und Aweworke, die zu neuem Krieg rüsten, nachdem der erste wie das Hornberger Schießen ausging. Aber selbst Millionen Tote in Äthiopien, Eritrea und dem kongolesischen Busch haben keinen Sinneswandel bewirkt, denn der Abschied von liebgewordenen Illusionen fällt nicht nur Gutmenschen schwer, meint eben Hans-Christoph Buch. Aber vielleicht könnten wir uns fragen an Hans eben eines Vortrags, den Jürgen Habermas am 16. Juni in Frankfurt gehalten hat, auf einer Konferenz über seine Diskurstheorie und eben internationale Beziehungen, wie er sich eine politisch verfasste Weltregierung vorstellt, was eine politisch verfasste Weltgesellschaft sein kann, wie sozusagen ein weltbürgerlicher Zustand befördert werden kann und was das zum Beispiel dann bedeutet für eigentlich. Und das sind Probleme, die auch Habermas anspricht. Es gibt keine Weltinnenpolitik, mit der man tatsächlich diese Probleme lösen könnte. Da könnten wir ja auch jetzt kurz reinhören.
Professor, die bedeutende Perspektive für eine nichtstaatliche Konstitutionalisierung des Völkerrechts in Gestalt einer politisch verfassten Weltgesellschaft ohne Weltregierung. Die Zusammenführung der bisher in konkurrierenden Rechtstraditionen ausgebildeten Verfassungstypen wirft allerdings das Problem auf das ja von uns seit ihres akademischen Lebens insistiert, das Problem, wie politische Entscheidungen überstaatliche Organisationsebene mit den staatlichen Legitimationswegen rückgekoppelt werden können. Darauf komme ich gleich zurück. Ein weiteres Motiv, das zu veranlasst haben könnte, der einen so hoch gab, für die überschwängliche Idee der Weltrepublik zu suchen, ist die Unwahrscheinlichkeit unserer näheren Ereignisse. Die beiden Verfassungsrevolutionen des 18. Jahrhunderts haben bei Zeitgenossen wie bei Nachgeborenen die Vorstellung hervorgerufen, dass die politische Verfassung einem plötzlich Sinnsatz in einem gewissen historischen Augenblick vergangen. War das Eintreten des revolutionären Augenblicks an einem Ort schon unwahrscheinlich genug, musste eine Koinzidenz von solchen Unwahrscheinlichkeiten an vielen Orten als unvorstellbar gelten. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, die Institutionalisierung des Völkerrechts als einen langfristigen Prozess zu begreifen, der nicht von revolutionären Massen, sondern in erster Linie von Nationalstaaten und regionalen Staatenbündnissen getragen wird. Die Zeitgestalt eines solchen gedehnten Prozesses, in dem die politische Steuerung mit systemischem Wachstum verbindet, liegt es nahe, von Stufen oder gar von Graden der Konstitutionalisierung zu sprechen. Das beste Beispiel ist natürlich die Europäische Einigung, die voranschreitet, hoffentlich in dem Wort, obwohl die normativen Vorgaben bis heute die Frage der Finalität unbeantwortet lassen. Also, drei Gesichtspunkte habe ich genannt, unter denen sich die praktische Idee der Umformung des staatlich-zentrierten Völkerrechts in ein Weltbürgerrecht von dem irreführenden Zielzustand einer Republik im Weltformat ablösen lässt. Die heute ja gängige Konzeption eines Lehrebensystems, die Unterscheidung zwischen zwei jeweils auf Herrschaftskonstituierung oder Machtbegrenzung abziehenden Verfassungstypen und die prozessuale Vorstellung einer allmählich fortschreitenden Konstitutionalisierung des Völkerrechts, die mehr von Regierungen als von den Bürgern initiiert und getragen wird. Nun, mit einem Blick auf die heute bestehenden Strukturen lässt sich auf dieser Grundlage eine zunächst rein bedürftige Alternative zur Weltrepublik und ihren heute ja immer noch vertretenen Varianten, Hörfunk oder Telefon, ändern. Dafür müssen wir im Begriffshaushalt der politischen Theorie noch drei Umstellungen vornehmen, und zwar erstens den Begriff der staatlichen Souveränität an die neuen Formen des Regierens jenseits des Nationalstaates anpassen. Zweitens den begrifflichen Zusammenhang zwischen staatlichem Gewaltmonopol und zwingendem Recht zugunsten der Vorstellung revidieren, dass überstaatliches Recht durch staatliche Sanktionspotenziale ihrer Rechtsordnung gedeckt werden kann. Und drittens müssen wir den Mechanismus angeben, der erklärt, wie Nationen ihr Selbstverständnis ändern können. Zum Humanitätsbegriff nach der Lesart liberalen Nationalismus lässt sich ja die staatliche Souveränität zusammen mit dem völkerrechtlichen Interventionsgebot, also die beiden Säulen des Völkerrechts, als eine Konsequenz aus dem Begriff der Volkssouveränität verstehen. Demnach spiegelt sich in der Kompetenz zur Selbstbehauptung nach außen nur die im Inneren maßgebende demokratische Selbstbestimmung der Bürger, die dann ihre Gesetzgebungskompetenz institutionell ausdifferenzieren. Der Staat muss das Recht und die Fähigkeit besitzen, die demokratisch verwollte Identität und Lebensform des politischen Gemeinwesens aufrecht zu erhalten und notfalls mit militärischer Gewalt gegenüber anderen Nationen zu schützen. Dieser liberale Nationalismus ist sozusagen die bestmögliche Lesart unserer amerikanischen Kollegen, die jetzige
Regierung. Yo Simon Bongo na Londres. Yo Simplice Bata porte ton art de bazar.
Meinung der Begleitung in des Vorhinein vollzieht sich eine allmähliche Internalisierung des Geistes, eine zunächst nur informatorisch anerkannten Wortlautes von Regelungen und Vorschriften. Das gilt gleichermaßen für die Staaten wie für die Bürger. Im Verlauf der Eingewöhnung, zunächst souverän vereinbarter Kooperation, verwandelt sich das Selbstverständnis autonom entscheidender kollektiver Aktion in das Bewusstsein von Organisationsmitgliedern, die Rechte und Pflichten haben. Nicht mehr. Auf diesem Wege können auch souveräne Staaten lernen, nationale Interessen den Verpflichtungen unterzuordnen, wie sie als Mitglieder der internationalen Gemeinschaft oder als Mitglieder in transnationalen Netzwerken übernommen haben. Soweit also der Versuch einer Reformulierung der Voraussetzungen. Da kann sich die Idee nach diesen Vorklärungen lässt sich diese Idee des weltweiten Zustandes in einer Weise skizzieren, die den Realitäten, die sie sehen werden, gewisser Ausdruck, aber mit ihnen doch noch auf Tuchfühlung bleibt. Und das ist ja natürlich die Kontroverse unter den vier arbeitenden Kollegen und da muss ich mich belehren lassen.
Ja, Jean-Baptiste, jetzt haben wir Auszüge gehört aus von Habermas, wie er sich einen weltbürgerlichen Zustand vorstellt. Und wichtig ist dann, denke ich, auch die Frage dieser begleitenden Diskurse, die sozusagen dann eben auch zu dieser Internalisierung des Geistes führen. Wie ist das vielleicht ein Prozess, der auch sich in Staaten abspielen kann, in Ländern, in denen diese politische Situation vielleicht gerade nicht diesem weltbürgerlichen Zustand entspricht?
Ja, ich glaube, das ist möglich. Also in seiner Theorie, die Bedingungen, die im Hintergrund gemeint sind, sind normale Bedingungen eigentlich. Und die Situation in einem Land, in dem ein Krieg herrscht, das ist nicht in Erwägung gezogen. Das bedeutet, was er meint, das ist ein normaler Fall. Ja? Aber wenn ein Land, zum Beispiel ja in Kongo, weil wir eben über Kongo sprechen, in einem Land wie in Kongo, jetzt die Situation, die jetzt in Kongo herrscht, wenn man über diese Internationalisierung eine Theorie, also der Bürger, also Bürgersein sozusagen, ja. Und was er meint, ich glaube, das ist schwierig umzusetzen, weil eben die Bedingungen, die zu einer, also Applikation dieser Theorie in einem Land, wo die Bedingungen nicht erfüllt sind, das ist schwierig. Deshalb meine ich, was er meint, das stimmt, aber man muss dann sehen, ob die Bedingungen, die zur Erfüllung dieser Theorie vorhanden sind. Und ich glaube, im Fall Kongos, das ist nicht der Fall eigentlich. Ja. Weil dort, das, es gibt, also die Regierung ist instabil und man weiß nicht genau, eben, welche Richtung, Demokratie-Richtung da vorgestellt wird. Und es ist schwierig, wirklich das umzusetzen. Auch was ich meine in meiner Arbeit, das ist gut, das ist was normalerweise sein sollte. Aber ich vergesse nicht, dass momentan, das ist schwierig in Kongo, das durchzusetzen, solange also die Priorität nicht eben diese politische Einrichtung sozusagen ist, sondern erstmal das Ende des Krieges.
Ja. Ja, da gibt es ja auch bestimmte Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Situation der Medien, auch der Meinungsfreiheit zu verbessern. Einen Sender gibt es zum Beispiel im Kongo, Radio Okapi. Und dieser Sender wird in der UN-Mission im Kongo von dieser sozusagen unterstützt. Und der hat jetzt wohl das Problem, dass diese Unterstützung eingeschränkt wird. Wie ist denn die Situation der Meinungsfreiheit zum Beispiel im Kongo?
Da muss ich sagen, also unter Mobutu, das war noch gut, obwohl er also Diktator war, aber die Leute könnten sich, also am Ende der, also seines Regimes, die Leute könnten sich also äußern, ihre Meinungen frei äußern, aber jetzt, das ist schwierig, weil wir haben eben eine Situation, die einmalig in der Welt ist. Das bedeutet ein Präsident mit 4 Vizepräsidenten. Und diese 4 Vizepräsidenten waren also vor kurzem die Rebellenchefs ihrer Banden sozusagen. Also um einen Konsens zu finden, um also eine Einheit wieder herzustellen, dann haben wir in Kongo so eine Lösung gefunden, das war in Sun City in Südafrika gemacht, und es geht um einen Konsens zwischen diese Banden, zwischen diese ja sozusagen diese Ex-Milizenführer, die sich also die haben gesagt, okay, wir müssen jetzt eine Lösung finden, dass also Frieden in Kongo wiederherstellen. Aber die Bedingung, das heißt, sie wollen auch Präsidenten sein. Nur weil in einem Land nur ein Präsident sein muss, dann sie sind Vizepräsidenten. Es gibt einen Präsident, der Kabila, Sohn, und 4 Vizepräsidenten. Und diese Vizepräsidenten sind Mbemba, der war Chef der Rebellen in West, also Nordwest. Und wir haben Rubeiro im Osten, also Kivu und so weiter. Und wir haben noch, also sie sind 4 und diese 4, die kontrollieren auch strategische Bereiche in der Regierung. Bemba ist da für Finanzprobleme und Rubeiro für Militär. Und also man sieht, dass eben es gibt einen Frieden, aber das ist nicht echt, das ist nicht echt eigentlich. Also deshalb meine ich, diese Situation jetzt führt dazu, dass man seine Meinung nicht so einfach äußern kann. Und die Radiosender in Kongo, besonders die in Kinshasa, senden, die sind stark kontrolliert. Nur das Radio Okapi, ja, das Radio Okapi, das ist unabhängig wirklich und arbeitet, und das ist sozusagen die einzige Sender, die wirklich überall in Kongo erstmal erreicht wird, also gehört wird und auch also unabhängig arbeitet. Und ich glaube, das wäre schade, wirklich, wenn das angestellt werden könnte, weil das ist nur, also die einzige Stimme, ja, freie und unabhängige Stimme, die über Kongo und die Regierung ganz objektiv berichten kann.
Ja, jetzt fast am Ende der Sendung wollte ich noch von Josef Conrad aus der Novelle Herz der Finsternis vorlesen. Und zwar ist er da gerade erst im Kongo angekommen und beschreibt seine ersten Beobachtungen. Und zwar hinter mir ein leises Klirren. Ich drehte den Kopf. Sechs Schwarze quälten sich im Gänsemarsch den Pfad hinauf. Sie gingen aufrecht und langsam und balancierten kleine Körbe voll Erde auf den Köpfen. Das Klirren im Takt mit den Schritten. Schwarze Lumpen waren um ihre Lenden gewickelt und hinten wedelten die kurzen Zipfel hin und her wie Schwänze. Ich konnte jede Rippe sehen. Die Gelenke ihrer Gliedmaßen waren wie Knoten in einem Strick. Jeder hatte ein Halseisen und alle waren mit einer Kette aneinander geschmiedet, die rhythmisch klirren zwischen ihnen schwang. Ein neues Echo vom Fels ließ mich plötzlich an jenes Kriegsschiff denken, das in den Kontinent feuerte. Es war derselbe unheilvolle Ton. Aber diese Männer konnte selbst die wildeste Fantasie nicht Feinde nennen. Verbrecher hieß man sie und das Gesetz in seinem Zorn, ein unergründliches Geheimnis, das vom Meer herkam, war über sie hereingebrochen wie die bersten Schrapnells. Ihre mageren Brustkörbe keuchten im Chor, die heftig geweiteten Nüstern bebten, die Augen starrten versteinert bergan. Sie gingen vorbei, eine Handbreit von mir entfernt, blicklos, mit dieser vollkommenen, todesähnlichen Gleichmütigkeit unglücklicher Wilder. Diesem rohen Material folgte ein gezähmter, ein Produkt des Wirkens der neuen Kräfte, schlenderte missmutig hinterdrein ein Gewehr in der Faust. Er trug eine Uniformjacke, an der ein Knopf fehlte, und hiefte, als er auf den Pfad einen weißen Mann erblickte, eifrig seine Waffe auf die Schulter. Das war simple Vorsicht, denn die Weißen sehen einander von Weitem so ähnlich, und woher sollte er wissen, wer ich war? Rasch hatte er sich wieder gefasst und grinste mich mit einem kurzen Blick auf seine Fracht breit, weißbleckend und verschlagen an, als wollte er mich zum Komplizen seiner unerhörten Verantwortung machen. Schließlich war auch ich Teil dieser hohen und gerechten Sache. Statt hinaufzugehen, drehte ich mich um und stieg nach links hinunter. Ich wollte, dass diese aneinandergeketteten außer Sicht waren, bevor ich wieder hochstieg. Ihr wisst, ich kann einiges vertragen. Ich musste manchen Schlag austeilen und abwehren. Ich habe mich so manches Mal verteidigen und auch manchmal angreifen müssen, was nur eine andere Art der Verteidigung ist, und habe nicht nach dem genauen Preis gefragt, denn so verlangt es nun mal das Leben, in das ich hineingetappt war. Ich habe den Teufel der Gewalt gesehen und den Teufel der Gier und den Teufel der Geilheit, aber bei allen Sternen, das waren starke, wollüstige, rotäugige Teufel, die Männer beherrschten und hetzten. Männer, sage ich euch. Aber als ich am Abhang dieses Hügels stand, ahnte ich, dass ich im blendenden Sonnenschein dieses Landes die Bekanntschaft mit einem schwabbeligen, großmäuligen, scheeläugigen Teufel machen würde, raubgierig und gnadenlos verrückt. Wie heimtückisch er dazu noch sein konnte, sollte ich erst einige Monate später und 1000 Meilen weiter weg erfahren. Einen Augenblick lang stand ich starr vor Entsetzen, als ob mich etwas warnte. Endlich stieg ich den Hügel hinunter, schräg auf die Bäume zu, die ich gesehen hatte. Ich wich einem riesigen Loch aus, das jemand in den Hang gegraben hatte und dessen Zweck ich unmöglich erraten konnte. Kein Steinbruch, keine Sandgrube, nur ein Loch. Vielleicht hatte es etwas zu tun mit dem philanthropischen Drang, den Verbrechern eine Beschäftigung zu geben. Ich weiß es nicht. Dann wäre ich fast in einen sehr engen Spalt gefallen, kaum mehr als eine Narbe am Berghang. Ich stellte fest, dass man dort einen Haufen für die Ansiedlung wichtiger Abflussrohre hineingeschmissen hatte. Da gab es keines, das nicht zerbrochen war. Es war pure Lust am Zerstören. Endlich erreichte ich die Bäume. Ich wollte mich einen Augenblick lang im Schatten ergehen, aber kaum war ich dort, kam es mir vor, als sei ich in den düsteren Kreis eines Infernos geraten. Die Stromschnellen waren nah und ein ununterbrochener, gleichförmiger, ungestümer, donnernder Lärm erfüllte die trostlose Stille des Gehölzes, wo sich kein Lüftchen regte, kein Blatt bewegte, mit einem geheimnisvollen Klang, als sei mit einem Mal der reißende Lauf des dahinschießenden Erdballs hörbar geworden. Schwarze Gestalten kauerten, lagen, saßen in allen Haltungen von Schmerz, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zwischen den Bäumen, lehnten sich an die Stämme, schmiegten sich an den Boden, vom Dämmerlicht halb ausgespien, halb verschlungen. Wieder barst ein Sprengsatz auf dem Fels, gefolgt von einem leichten Beben der Erde unter meinen Füßen. Die Arbeit ging weiter. Die Arbeit. Und dies war der Ort, wohin sich einige der Gehilfen zurückgezogen hatten, um zu sterben. Sie starben langsam, das war völlig klar. Sie waren keine Feinde, sie waren keine Verbrecher. Sie waren nichts Irdisches mehr, nichts als schwarze Schatten von Krankheit und Hunger, die in der grünlichen Düsternis umherlagen. Aus jedem Winkel der Küste hatte man sie hergeschleppt, ganz legal mit Zeitverträgen, hatte sie in eine fremde Umgebung verpflanzt, ihnen unvertraute Nahrung gegeben, sodass sie krank wurden und zu nichts mehr Nütze waren und sie schließlich verkriechen durften, um ihre Ruhe zu finden. Ja, also ich denke, Arbeiten wie die von Jean-Baptiste Niebuhr sind dann vielleicht eine Möglichkeit, tatsächlich jetzt einen weltbürgerlichen Zustand auch im Kongo vielleicht einrichten zu helfen. Denn das Sterben hat ja noch immer kein Ende gefunden.
Leider ja, aber ich glaube, ich bin optimistisch. Ich glaube, eines Tages, ja, kommt diese Situation. Was Konrad da beschrieben hat, das stimmt eigentlich. Das war in der Zeit von Kautschuk, Produktion und so weiter. Und das war schrecklich, was mit den Leuten dort gemacht wurde. Aber ich glaube, es gibt die Möglichkeit heute, wenn der Krieg vorbei ist, also die Möglichkeit ist da, denn die Rahmenbedingungen, eine Umsetzung der, echte Demokratie sozusagen, ja, die sind immer noch da. Und wir waren ganz nahe mit Mobutu, im Jahr 1992 bis 93, das war gut. Aber dann alles rückgängig gemacht. Aber ich glaube, die Bedingungen sind da und wenn der Krieg vorbei ist, ist es möglich, diese Demokratie, wie ich und wie Habermas meint, auch das durchzusetzen.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Jean-Baptiste Niebuhr. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was sunken in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies. Speak to their enemies and their own families. I'ma get them coming over, we soon done. Gun by my side.